Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Er war ganz einfach meine Stärke und meine Ausdauer in all den Jahren, sagte Königin Elisabeth II. Einst anlässlich ihrer goldenen Hochzeit über ihren Mann Prinz Philipp. Und wohl auch, um das nochmal zu unterstreichen, veröffentlichte die Queen heute dieses private Foto der beiden von einem Aufenthalt in Schottland. 73 Jahre lang waren Englands Königin und ihr Mann verheiratet, bis Philipp vergangene Woche im Alter von 99 Jahren verstarb. Die Trauerfeier auf Schloss Windsor fiel wegen der Pandemie deutlich kleiner aus, nur im engsten familiären Kreis, aber die schnörkellose Zeremonie, die wäre ganz nach dem Geschmack des Verstorbenen gewesen, der allzu großes Aufsehen um seine Person eh nicht mochte. Sven Lohmann.
Hier steckt wahrscheinlich die größte Mühe drin, die Queen und Prinz Philipp als Strickfiguren. Andere bringen Blumen mit nach Windsor. Es gab den Appell, nicht zum Schloss zu kommen, die Corona-Regeln einzuhalten, doch das ignorieren einige, um dabei zu sein. Jeder hat Prinz Philipp gemocht. Die Queen muss sehr traurig sein. Viele auf der Welt und ganz sicher in Großbritannien trauern heute. Die Zeremonie sehen kann niemand. Alles findet hinter den Mauern statt. Die letzte Ehre für Prinz Philipp auf Schloss Windsor. Den Ablauf hat er selbst über Jahre vorgeplant, das Auto für seinen Sarg zum Beispiel entworfen und umbauen lassen. Ein kleiner Kreis, seine vier Kinder, darunter Charles, begleiten den Sarg, wie auch die Prinzen William und Harry. Queen Elizabeth lässt sich fahren. Auf dem weitläufigen Gelände geht es zur Kapelle. Prinz Philipp hatte sich eine kleine Trauerfeier gewünscht, aber mehrere Einheiten des Militärs wollte er dabei haben, als Ausdruck seiner Verbundenheit. Philipp hat im Zweiten Weltkrieg gedient, bei der Marine. Zunächst eine nationale Schweigeminute. Überall im Vereinigten Königreich gedenken sie dem Herzog. Auch vor den Mauern von Schloss Windsor. Nur 30 Gäste, der engste Familienkreis, dürfen beim Gottesdienst dabei sein. In normalen Zeiten wären es wohl 800. Wir erinnern uns an Philipp, den Duke von Edinburgh. Wir danken ihm für seinen unbändigen Glauben und seine Loyalität, für sein Pflichtbewusstsein und seine Integrität, für seinen Dienst an der Nation. Auch das Corona-bedingt, die Queen sitzt während der Zeremonie allein. Das Bild prägt sich ein, auch vor den Schlossmauern. Ich glaube, die ganze Nation denkt gerade an sie und ihre Familie. Nur eine kurze Zeremonie, auch das hatte Philipp sich so gewünscht. Am Ende trauern sogar William und Harry gemeinsam, die sich zuletzt wenig zu sagen hatten.
Annette Dittert vor dem Buckingham Palace in London. Ein bewegender Tag für das Vereinigte Königreich. Was wird wohl hängen bleiben von diesem Tag?
Ich denke, dass vor allem das Bild der Queen in der Kapelle hängen bleiben wird von diesem Tag, wie sie da so einsam und doch irgendwie würdevoll verloren hinter ihrer Maske dem Gottesdienst folgt. Die Kameras der BBC immer so respektvoll distanziert, dass man nur ahnen konnte, wie schwer ihr dieser Tag heute gefallen sein muss, persönlich. Und dann der Punkt, der gewissermaßen unausgesprochen über der ganzen Zeremonie schwebte, dass dieser Tag natürlich auch das Ende einer Ära, ihrer Ära, einläutet. Und das in einer für die Monarchie und das Land ganz schwierigen Zeit.
Ja, schwierig die Zeiten für das Land, aber dieser nationale Trauertag mag das verdrängt haben. Die Folgen des Brexit fangen ja gerade erst an, sich auszuwirken.
Das ist das eine, das spürt man hier im Moment noch nicht ganz so, die wirtschaftlichen Folgen wegen der Pandemie. Aber der Brexit hat ja auch gewisse Fliehkräfte in Kraft oder in Gang gesetzt. Da sind zum einen die zunehmenden Krawalle in Nordirland und dann die immer lauter werdenden Rufe nach Unabhängigkeit, in der in dem von der Queen so geliebten Schottland. Das alles hat durchaus Potenzial, ihr Königreich zu sprengen. Und das wird sie auch wissen, dass in Zukunft es immer schwerer werden wird, das alles zusammenzuhalten.
Und weil das so ein schwieriger Job ja auch ist, in anderen Monarchien haben ja Staatsoberhäupter, Queens und Königinnen und Könige abgedankt ab einem gewissen Alter. Da jetzt mit Prinz Philipp eine ihrer wichtigsten Stützen fehlt, wäre sowas auch bei der Queen denkbar?
Ja, das spekuliert man immer mal gerne in Deutschland, aber das ist ganz sicher nicht so. Denn die Rolle des britischen Monarchen ist ja nicht einfach eine Rolle, die man so ablegen kann oder aus der man in Rente gehen kann, sondern die Krönung eines britischen Monarchen und auch ihre Krönung 1953 war ja oder ist ein fast religiöses Zeremoniell, mit der eben auch die britische Königin oder der König zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche wird. Und insofern ist das eine Rolle auf Lebenszeit. Und sie wird die, da bin ich mir ganz sicher, auch ganz bald wieder so stoisch, würdevoll und diszipliniert wieder aufnehmen, wie sie es ihr ganzes Leben lang getan hat.
Annette Dittert, vielen Dank für die Eindrücke und Einschätzungen nach London. Ja, wir haben es gerade gehört, das Vereinigte Königreich steht vor großen Herausforderungen, aber das Königshaus selber ebenso, auch wenn die Queen jetzt erstmal diszipliniert weitermachen wird, wie Annette Dittert sagt. Die Firma, wie die Royal Family auch gerne genannt wird, die mag sich nach außen makellos zeigen, aber die Fragen, die stellen sich. Was bedeutet der Ausstieg von Prinz Harry und dessen Frau Meghan? Wie wird die Monarchie wahrgenommen von der Bevölkerung, wenn eines Tages nicht mehr Elisabeth II. Als Institution die Akzeptanz garantiert? Und für welche Form der Monarchie stehen die Thronfolger Charles und William? Mareike Aden mit einer Bestandsaufnahme.
Ganz in der Nähe von Windsor steht es, seit Jahrzehnten schon, das Duke of Edinburgh Pub. Im Sommer wollten sie hier zum 100. Geburtstag von Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, eine große Party feiern. Nun müssen sie seine Beerdigung anschauen. Die meisten hier sind überzeugte Royalisten, die mit ihrer Königsfamilie feiern oder wie heute trauern. Ich hoffe, etwas Gutes entsteht aus seinem Tod, dass die Familie sich zusammenrauft. Er würde wollen, dass das sein Vermächtnis ist. Hoffentlich kann die Familie glücklich werden und die Queen nun unterstützen. Das braucht sie jetzt, wo er nicht mehr da ist. Das Ende einer Ära. Mehr als 70 Jahre prägten Philip und die Queen das Bild der britischen Monarchie. Unermüdlich reisten die beiden, vor allem in die Länder des Commonwealth, und konnten so den losen Staatenbund ehemaliger britischer Kronkolonien zusammenhalten. Als Philipp starb, gingen auch in Australien und anderen Commonwealth-Staaten die Flaggen auf Halbmast. Doch was wird aus dem weltweiten Einfluss und Prestige, wenn auch die Queen eines Tages nicht mehr da ist? Das Commonwealth könnte bedroht sein. Wir wissen, dass Länder, die derzeit die Queen als Staatsoberhaupt haben, wie Australien oder Jamaika, dann die gesamte Situation neu bewerten und mit ihrer Bevölkerung diskutieren wollen. Die junge Generation für das Königshaus zu begeistern, gerade in den ehemaligen Kronkolonien, das sollte Hauptaufgabe von Harry und Meghan sein. Meghan, die ideale Besetzung, um jene jungen Menschen zu begeistern, die sich mit dem ausschließlich weißen Königshaus nicht identifizieren konnten, auch im eigenen Land. Diese Trumpfkarte ist mit dem Rückzug der beiden nicht nur verspielt, schlimmer noch, der Palast steht im Verdacht, institutionell rassistisch zu sein. Die Tatsache, dass sie Meghan und damit Harry nicht in der Familie halten konnten, ist ein großes Problem. Sie müssen es schaffen, diverser zu sein, sich dem multikulturellen Großbritannien zuzuwenden. Wie das gelingen soll, ich weiß es nicht. Denn die große Frage bleibt, wieso konnte nicht einmal Meghan, die Frau von Harry, in der Familie gehalten werden? Mit dem Tod seines Vaters rückt Prinz Charles weiter in den Fokus. Wenn auch seine Mutter stirbt, wird er der nächste König. Doch so beliebt, so unumstritten, so einend wie die Queen ist er nicht. Charles will eine schlankere Monarchie, die die britischen Steuerzahler weniger Geld kostet und hofft so auf Akzeptanz. Die Thronfolge der Windsors in Großbritannien ist mit Prinz William und seinen Kindern über Generationen hinweg gesichert. Doch das allein wird wohl nicht reichen, um Einfluss und Macht der Windsors auch über die Ära der Queen hinaus zu garantieren.
Lächeln, heißt es ja, sei die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen. Aber mittlerweile dürfte nicht nur den beiden gründlich das Lachen von einst vergangen sein. Denn dieser knallharte Machtkampf um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU, der verläuft alles andere als ausgelassen. Der Zweikampf Armin Laschet und Markus Söder, der droht die Union zu zerlegen. Und jetzt rächt sich, dass sie nicht schon im Vorfeld Spielregeln für das sich doch schon lange abzeichnende Duell aufgestellt hat. So ist auch nach fast einer Woche des K-Dramas noch immer nicht klar, wer hier zuletzt lacht. Nadine Bader.
Armin Laschet oder Markus Söder? Mittlerweile ist es ein erbitterter Machtkampf. Immer noch wollen beide hier rein, ins Kanzleramt. Manche in der CDU sagen, Söders Spiel sei rücksichtslos. Denn nach dem klaren Stimmungsbild pro Laschet in den CDU-Gremien hatte Söder von Hinterzimmerentscheidungen gesprochen.
Wenn die Legitimität dieser Gremien in Frage gestellt werden und als Hinterzimmer bezeichnet werden, das schadet dem gegenseitigen Respekt der Zusammenarbeit in der Union.
Doch ausgerechnet AKKs Nachfolger im Saarland, Tobias Hans, gibt zumindest indirekt CSU-Chef Söder seine Rückendeckung. Wohl auch wegen dessen guter Umfragewerte. Deshalb sollten nicht allein die Parteigremien entscheiden.
Wir brauchen die Mitglieder der Partei, um einen Wahlkampf zu machen. Und deswegen ist es das oberste Ziel, dass wir motiviert in diesen Wahlkampf gehen können.
Worte, die bei der CSU natürlich gut ankommen. Stilkritik an Söders Vorgehen findet man hier nicht angebracht.
Wir haben immer sehr klar gesagt, dass wir ein breites Meinungsbild brauchen. Dazu gehört die Partei, dazu gehört die Fraktion, dazu gehört auch das, was in der Öffentlichkeit über Umfragen auch an uns herangebracht wird.
Und auch bei den Ostverbänden hat Söder viele Fans. Die AfD sitzt der CDU wie hier in Sachsen im Nacken. Einige malen sich mit dem CSU-Chef bessere Chancen für die Wahlen aus.
In Sachsen und auch in der sächsischen CDU sind es sehr viele, die für Markus Söder sich ausgesprochen haben. Aber es ist ein Prozess, der jetzt in den nächsten Tagen, hoffentlich auch Stunden, entschieden wird.
Unterstützung für Laschet kommt dagegen ausgerechnet von einem früheren Konkurrenten. Friedrich Merz hatte im Wettbewerb um den Parteivorsitz den kürzeren gezogen. Nun will er mit einem Direktmandat in den Bundestag und er stellt sich hinter Laschet.
Ich habe immer gesagt, dass ich nach der Entscheidung auf den beiden Parteitagen die beiden Parteivorsitzenden, die gewählt worden sind, erst Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Armin Laschet, voll unterstütze und daran hat sich nichts geändert.
Dass sich zwei um die Kandidatur streiten, müsse man auch mal aushalten, sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner.
Sonst sagt man immer, man sei ein Kanzlerwahlverein in der CDU. Jetzt hat man zwei Kandidaten, jetzt heißt es schnell Grabenkämpfe. Das ist es nicht.
Laschet oder Söder. Noch immer ist unklar, wen die Union ins Rennen um das Kanzleramt schickt. Doch schon jetzt sind Schrammen sichtbar vom erbitterten Machtkampf.
Kirsten Kirschig in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Ist es denn denkbar, dass, auch um Schaden von der Union abzuwenden, einer der beiden von sich aus zurückzieht?
Ja, es gibt ja auch entsprechende Forderungen. Wolfgang Schäuble zum Beispiel hat gestern Markus Söder dafür kritisiert, er würde die Einheit der Union beschädigen, hat ihn damit indirekt zum Rückzug aufgefordert. Aber es gibt eben auch CDU-Ministerpräsidenten wie Tobias Hans, Rainer Haseloff oder Michael Kretschmer, die ziemlich deutlich eine Präferenz für Söder erkennen lassen. Das heißt, die folgen eben solchen Aufforderungen nicht. Wir haben da im Moment eine Pattsituation. Weder Markus Söder noch Armin Laschet wollen zurückziehen. Markus Söder beruft sich auf die Unterstützung, die er aus der Basis höre, sowie auf gute Umfragewerte in der Bevölkerung. Armin Laschet beruft sich auf seine große Unterstützung in den CDU-Gremien, die ja auch die Basis repräsentieren. Und er steht ja auch vor dem etwas größeren Problem als Markus Söder. Sollte er zurückziehen, wäre er auch als CDU-Vorsitzender beschädigt.
Aber welche Möglichkeiten für einen Ausweg gibt es denn jetzt noch aus dieser verfahrenen Situation?
Ja, es schwirren ja alle möglichen Vorschläge, wie etwa ein Vermittlungsgremium oder auch Drohungen wie eine Ausdehnung der CDU nach Bayern im Raum. Das halte ich alles für jetzt alles nur für Gedankenspiele. Es gibt eben aus meiner Sicht drei Möglichkeiten. Erstens, die beiden einigen sich tatsächlich untereinander, wie es ja eigentlich verabredet ist. Dann gibt es die Möglichkeit, rein formal könnte sich Armin Laschet von den CDU-Gremien, also Präsidium und Vorstand, zum CDU-Kanzlerkandidaten ausrufen lassen. Das Problem wäre, dass die Abstimmung möglicherweise nicht einstimmig ausfällt. Und natürlich wäre die CSU darüber auch nicht unbedingt begeistert. Aber rein formal ginge das. Und drittens könnte es zu einer Abstimmung in der Unionsfraktion im Bundestag kommen. Das will man zwar möglichst vermeiden, weil das eben auch spalterisch wäre. Aber wenn die beiden sich nicht einigen können, dann könnte es darauf hinauslaufen, dass es da in dieser Woche eine Abstimmung gibt. Und das zeigt eben auch, wie problematisch es ist, dass es eben zwischen diesen beiden eigenständigen Parteien, CDU und CSU, kein abgestimmtes, von beiden Seiten akzeptiertes Verfahren für die Bestimmung des Kanzlerkandidaten gibt.
Es wird uns in den kommenden Tagen weiter beschäftigen. Kirsten, vielen Dank für diese Einschätzungen. Trotz gerichtlicher Verbote hat es heute in mehreren deutschen Städten Proteste gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern gegeben. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Zu den Protesten aufgerufen hatten sogenannte Querdenker und andere Kritiker pandemiebedingter Auflagen. In Dresden und wie hier in Stuttgart setzte die Polizei Großaufgebote ein, um Verstöße gegen die Corona-Regeln zu unterbinden. Zuvor hatten Gerichte angemeldete Demonstrationen untersagt, mit Hinweis auf die von ihnen ausgehende Ansteckungsgefahr mit besonders aggressiven Virusvarianten. Gegen die geplanten bundesweit einheitlichen Corona-Beschränkungen gibt es Bedenken in einigen Bundesländern. Der hessische Ministerpräsident Bouffier kritisierte in der Bild-Zeitung vor allem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Sie seien verfassungsrechtlich bedenklich und sollten nur als letztes Mittel verhängt werden. Dagegen setzen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Notbremse schon am Montag in Kraft, noch bevor der Bundestag darüber abstimmt. Die Militärregierung in Myanmar hat im Zuge der traditionellen Amnestie aus Anlass des buddhistischen Neujahrsfestes mehr als 23.000 Häftlinge freigelassen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass unter ihnen auch Demokratieaktivisten sind, die bei Protesten gegen den Militärputsch festgenommen wurden. Zahlreiche Menschen nutzten den Feiertag, um sich mit einer gestern ausgerufenen Gegenregierung zu solidarisieren. Dabei wurden laut Medienberichten zwei Demonstranten durch Schüsse getötet. Kubas Parteivorsitzender Raúl Castro hat auf dem Kongress der Kommunistischen Partei seinen Rücktritt angekündigt. Er habe seine Pflicht erfüllt und Vertrauen in die Zukunft, sagte er dem Kongress. Der 89-Jährige hatte das Amt 2011 von seinem älteren Bruder Fidel Castro übernommen. Nun endet die Ära Castro in der Regierung Kubas nach 6 Jahrzehnten. Die 6. Nacht in Folge haben Menschen in Minneapolis gegen Polizeigewalt protestiert. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen und vielen Festnahmen. Die Demonstranten hatten sich vor der Polizeiwache des Vorortes versammelt, wo vor einer Woche eine Polizistin bei einer Fahrzeugkontrolle einen Schwarzen erschossen hatte. Sie gab an, bei einer Rangelei versehentlich nicht den Elektroschocker, sondern ihre Schusswaffe abgefeuert zu haben.
Das Coronavirus lässt die Tourismusbranche besonders leiden, also trifft die Pandemie eine Insel, die überwiegend vom Tourismus lebt, besonders hart. Umso erleichterter reagierten die Gastronomen, die Hoteliers darauf, als Mallorca kein Risikogebiet mehr war und, nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung aufgehoben hatte, zu Ostern erstmals wieder Touristen aus Deutschland kommen durften. Doch bei aller Freude, dass die Strände wieder wie hier vor der Pandemie aussehen würden, blieben auch Skepsis und die Furcht, dass die Öffnung auch wieder die Neuinfektionen hochtreiben könnte. Nun sind die Osterferien vorbei und wie hat sich die Lage auf Mallorca entwickelt? Stefan Scharf hat sich erkundigt.
Der Neid der Nation war ihnen gewiss deutsche Urlauber auf Mallorca. Und es hieß in den Osterwochen, sie verhielten sich unverantwortlich. Nun sind die Strände wieder leerer und die verbliebenen Touristen sonnen sich in dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, denn die 7-Tage-Inzidenz liegt auf Mallorca weiterhin bei nur 31.
Weil es hieß ja, nach den Osterferien werden die Zahlen alle wieder hochgehen, sind sie ja nicht. Die haben es hier echt gut im Griff, meiner Meinung nach.
Es ist einfach alles super organisiert. Es ist viel besser als in Deutschland, muss ich teilweise leider Gottes sogar sagen. Die Spanier halten sich extrem daran, Maske aufzusetzen, Abstand zu halten.
Die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind derzeit normal ausgelastet. Die Sterblichkeitsrate auf den Balearen zählt zu den niedrigsten in ganz Europa. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen von einer sehr guten Lage sprechen. In der Osterwoche hatten wir einen Tourismus, der kurz war, mehr familiär und deswegen mit weniger Aktivitäten, die ein Risiko darstellen. Es gab keinen Ausbruchsherd unter den Touristen. Sie haben sich sehr angemessen verhalten. Dazu kommen auch die strengen Corona-Regeln. Auf den Balearen gibt es im Freien eine Maskenpflicht. Restaurants und Cafés haben nur draußen und nur bis 17 Uhr geöffnet. Und am Abend gilt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Für die Hotels ist die positive Osterbilanz eine gute Nachricht. Ihre Hygienekonzepte hätten sich bewährt. Wir erwarten, dass es Schritt für Schritt vorwärts geht und wir weiter öffnen können, aber sehr langsam. Wir müssen darauf hoffen, dass auch die Reisemöglichkeiten aus anderen Ländern zunehmen werden. In Palma müssen allerdings 27 deutsche Urlauber 10 Tage in diesem Quarantänehotel verbringen. Sie wurden vor der Rückreise positiv getestet. Einzelfälle, sagen die Verantwortlichen. Entscheidend seien die geringen Infektionen und die machen Mut für die so wichtige Sommersaison.
Und damit zur Fußballsaison, zum Sport in der Fußball-Bundesliga. Da kommt die Nachricht des Tages, Ocker Gundel vom FC Bayern München.
Ja, was wird aus Trainer Hansi Flick? Diese Frage wird ja seit Wochen durch die Fußballatmosphäre und zumindest eine Entscheidung ist jetzt gefallen. Er selbst will seinen Vertrag zum Saisonende auflösen. Das wurde heute bekannt. Den Verein habe Flick bereits am Dienstag nach dem Aus in der Champions League darüber informiert. Mit der Mannschaft sprach er heute nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg und machte seine Entscheidung im Anschluss dann auch öffentlich.
Tränen in Wolfsburg. Hansi Flick dankt David Alaba und es ist klar, es geht nur bedingt um den Sieg beim Tabellendritten.
Ich habe dem Verein diese Woche gesagt, dass ich am Ende gerne den Vertrag auflösen möchte, am Ende der Saison. Und der Verein weiß Bescheid, also deswegen die Mannschaft weiß jetzt auch Bescheid. Das war mir wichtig, weil mir jetzt auch nach diesem Spiel, weil ich wusste, dass es ein sehr wichtiges Spiel war.
Der 3:2-Sieg in Wolfsburg ist der nächste wichtige Schritt für die Bayern zum 9. Meistertitel in Folge. 7 Punkte Vorsprung. Diese Gelegenheit nutzt Flick, um seinen Abgang öffentlich zu machen, nach Monaten der internen Auseinandersetzungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidžić.
Da bin ich dankbar, auch für den Verein. Aber es sind halt immer mal Dinge im Leben, die, ja, wo man sich Gedanken macht und dann einfach für sich auch entscheidet, okay, wo geht der Weg jetzt hin?
Hansi Flick lässt seine Gründe im Dunkeln. Bekannt ist, dass er die Personalentscheidungen von Hasan Salihamidžić oft nicht teilte. Spieler kamen, die er nicht wollte, Spieler mussten gehen, denen er vertraut hatte. Und so zieht er die Konsequenzen. Er will sich mit dem Meistertitel vom FC Bayern verabschieden.
Er ist unser Welttrainer geworden, der beste Trainer der Welt. Einfach, wenn er jetzt geht, dann ist es natürlich sehr traurig.
Hansi Flick hat letzte Saison 6 Titel mit dem FC Bayern geholt. Insider vermuten, dass Flick der neue Bundestrainer werden könnte.
Hansi Flick also will weg. Und wir fragen nach bei meinem Kollegen Markus Othmar. Markus, ist der Bundestrainerjob und damit die Nachfolge von Jogi Löw die einzige Alternative oder welche gibt es noch?
Er ist für den Bundestrainerjob für den DFB sicherlich der Kandidat Nummer 1. Aber die Frage ist ja nicht nur, was der DFB will, sondern was Hansi Flick will. Er ist der erfolgreichste Vereinstrainer der Welt und dem stehen momentan alle Türen in Europa offen.
Ja, und jetzt gab es ja wochenlang Stress zwischen Hansi Flick und dem Sportdirektor. Das haben wir auch gerade im Beitrag gehört. Warum kommuniziert er seine Entscheidung also zu diesem Zeitpunkt?
Gleich gerade jetzt, die Entscheidung ist gefallen nach den Ergebnissen des Bundesliga-Wochenendes, dass Bayern aller Voraussicht nach wieder Meister wird. Um andere Titel geht's nicht mehr. Und eben deswegen, weil er auf dem Markt ist, sagt er jetzt allen, schau, hier bin ich. Und gibt Bayern umgekehrt auch die Chance, sich nach einem Nachfolger umzusehen. Und das könnte Julian Nagelsmann sein, der sagt aber noch, er weiß von nichts. Oder Marc van Bommel, der hat Stallgeruch und der würde perfekt zum FC Bayern München passen.
Wir sind gespannt. Dankeschön, Markus Othmar nach München. Und wir bleiben beim Trainer-Bingo, denn das passt auch gut zu unserem nächsten Spiel Frankfurt gegen Gladbach. Eintracht-Trainer Adi Hütter, das wurde Dienstag bekannt, wechselt in der nächsten Saison zum heutigen Gegner Gladbach. Und Gladbachs Trainer Marco Rose wiederum geht nach Dortmund. Klarer Verlierer nach Punkten bzw. Toren, nämlich 0:4, war heute Adi Hütter.
Es gab schon angenehmere Dienstreisen für Adi Hütter. Seine Eintracht hat seinen Abgang zum heutigen Gegner Gladbach offensichtlich noch nicht verdaut. Sein Spiel gegen die eigene Zukunft endet mit einer Klatsche.
Man kann in Gladbach verlieren, aber die Art und Weise und die Höhe ist nicht bedeutend zu viel. Deswegen sind wir auch heute sehr, sehr enttäuscht.
Der brisante Auftritt des noch aktuellen Frankfurt-Coaches startet schlecht. Schon nach 10 Minuten trifft Matthias Ginter, der heute erstmals Kapitän ist, mit dem 1-0 für das künftige Team von Adi Hütter, dessen aktuelle Mannschaft auch erst zu Wochenbeginn von seinem Abgang erfuhr. Die Frankfurter auch in der zweiten Halbzeit nicht frisch im Kopf. Das 2-0 für Gladbach nach einer Stunde durch den überragenden Jonas Hofmann, nach einem Fehler des Frankfurter Torwarts Kevin Trapp. Besonders nach Ecken sind die Hessen heute anfällig und kassieren nur 7 Minuten danach den dritten Gegentreffer durch Benzibaini, der die Eintracht umkippen lässt. Gegner Mönchengladbach spielt es zum Teil wie Frankfurt in den starken letzten Wochen. Hinten kompakt und nach vorne unkompliziert. In der Nachspielzeit setzt der eingewechselte Hannes Wolf den 4:0 Schlusspunkt.
Man kann natürlich die Optik so hernehmen, dass man dann hergeht und sagt, nachdem man einen Wechsel bekannt hat, kann man das Spiel nicht gewinnen.
Für Frankfurt ein Rückschlag im Kampf um Champions League Rang 4. Ein bitterer Tag für den scheidenden Trainer Adi Hütter.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Das Abendspiel hat Leverkusen mit 3:0 gegen Köln gewonnen. Zuvor gewann Freiburg gegen Schalke 4:0 und Union gegen Stuttgart 2:1. Augsburg-Bielefeld torlos. Gleiches Ergebnis gestern beim Spiel Leipzig gegen Hoffenheim. Morgen trifft Dortmund auf Werder. Die Partie Mainz gegen Hertha wurde wegen der Corona-Quarantäne der Berliner abgesagt. Die Tabelle. Die Bayern jetzt 7 Punkte vor Leipzig. Dritter ist Wolfsburg. Es folgen Frankfurt, Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Und dann schauen wir in den Tabellenkeller. Auf dem Relegationsplatz Hertha vor Köln und Schalke. Die Königsblauen könnten übrigens am Dienstag bei Arminia Bielefeld absteigen. Das Formel-1-Rennen in Imola verspricht morgen spannend zu werden. Im Qualifying trennten die ersten drei, also Lewis Hamilton im Mercedes und die beiden Red Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen, weniger als 0,1 Sekunden. Sebastian Vettel fuhr auf den 13. und Mick Schumacher auf den 18. Platz. Ja, und vielleicht gehen Sie schon jetzt als Sieger durchs Ziel. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 18, 22, 25, 26, 36, 48. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und damit bleibt uns zum Schluss noch der Blick auf das Sonntagswetter. Donald, wie wird das denn aussehen?
Ja, wolkenreicher, Ingo. Wir gucken mal auf die Wetterkarte für morgen und da fällt unser Hochdruckgebiet namens Queen auf. Und das hat immer noch Einfluss auf England bis weit rauf in den Norden von Russland. Und damit haben wir es mit einer nordöstlichen bis östlichen Luftströmung zu tun. Das heißt, die richtig eisig kalte Luft, die ist jetzt eher kein Thema mehr. Die Luft wird etwas feuchter von Osten her, aber zum Glück auch wärmer. Und diese Striche hier markieren dann so Schauerstaffeln, die noch über uns hinwegziehen. Wir können mal auf den Film schauen. In der kommenden Nacht gibt's dann schon verbreitet diese dichten Wolken. Vor allem im Osten, in der Mitte und auch im Süden dichte Wolkenfelder, aus denen auch gelegentlich immer mal wieder etwas Regen fallen kann. Dagegen wird es an den Küsten doch stärker auflockern und morgen im Tagesverlauf wird es dann vor allem im Osten langsam etwas auflockern. Wenn die Sonne dann hineinscheint in diese feuchtwarme Luft, bilden sich vor allem dort Gewitter, die dann aber langsam zum späten Abend und in der Nacht teilweise auch mal im Westen auftreten können. Also die Schauer werden wir nicht ganz los. Am schönsten, am trockensten wird das Wetter sein. Vom Emsland bis rauf nach Schleswig-Holstein. Dort scheint also morgen die Sonne am längsten. Die tiefsten Temperaturen, zum Glück sind wir jetzt raus aus dem Frostbereich, also nur noch ganz vereinzelt bei längerem Aufklaren und in höheren Lagen unter 0 Grad, meist 6 bis 1 Grad. Und auch der Tag morgen bringt zumindest im Nordwesten bis zu 16 Grad, nur südlich der Donau und in höheren Lagen bleiben wir bei unter 10 Grad hängen. Jetzt schauen wir auf den Trend für Montag und Dienstag. Der ist recht erfreulich. Es gibt längere sonnige Abschnitte. Vor allem Richtung Nachmittag bilden sich dann einzelne, teils gewittrige Schauer. Die Temperaturen steigen aber weiter an. Das heißt, am Dienstag schon 14 bis 18 Grad für sehr viele. Und die gute Nachricht kommt jetzt noch zum Schluss. Auch in den Nächten bleibt es überwiegend frostfrei.
Ja, damit können wir gerade im Norden ganz gut mitleben mit diesen Aussichten. Ja. Vielen Dank, Donald, dafür. Das waren die Tagesthemen von heute. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, das sich heute damit befasst, wie wichtig es ist, einander nicht zu vergessen, gerade morgen bei dem Gedenken für die Opfer der Corona-Pandemie. Wir melden uns dann am Abend wieder. Bis dahin einen schönen Sonntag und bleiben Sie zuversichtlich.